Das ist doch ein ganz großes Wunder, dass Menschen mit dem lebendigen Gott sprechen können. Und ich würde so eine Versammlung nicht wagen, zusammenzurufen, wenn ich sie nicht vorher bitten dürfte. Wir wollen miteinander mit Gott reden und ihm sagen, wir haben sehr hungrige und gebundene Herzen. Sprich du zu uns. Wir bleiben hier. Herr, du kennst jedes einzelne Herz hier mit seinen Problemen, mit seinen Nöten und mit seinen schrecklichen Gebundenheiten. Und du kannst uns verwandeln in Kinder Gottes. Und du wolltest das Wunder an vielen tun. Amen. Wir wollen heute Abend sprechen über das Thema. Ach, es tut mir leid, dass ich Ihnen keine Stühle anbieten kann. Am morgen Abend haben wir noch Stühle hier, nicht? Wir wollen heute Abend sprechen über das Thema. Haben Sie schon Ihr Horoskop stellen lassen? Ich habe so mehrere Abschnitte, dass man durchschaut. Erst überschreibe ich eins und jetzt. Wie anders es früher mal bei uns war, das ging mir neulich auf, als ich in Straßburg war. Wissen Sie, da gibt es viele moderne Siedlungen. Da gibt es die neuen Gebäude vom Europarat. Da gibt es den Europarat, richtig, ja. Na, und den neuen Hafen, den sie bauen. Aber das Entscheidende ist doch das Straßburger Münster. Das beherrscht das Stadtbild. Es kam mir immer so vor, wenn ich durch die Stadt hummelte, als wenn dieses wundervolle, herrliche, gotische Münster ein förmlich anzog. Man landete immer wieder davor. Verstehen Sie mich hinten? Ach Herr, langsamer. Die Ahner sind schüchtern. Sagen Sie, verstehen Sie mich hinten? Ach herrlich. Die Ahner vergessen ihre Schüchternheit in 0,0 Minuten, ja. Und sehen Sie, da gingen wir auf, wie so im Mittelalter. Die Kirche, auf der Kirchenbau, darf ich sagen, wie im Mittelalter Gott durch das ganze Leben bestimmte. Wissen Sie, es gab da auch furchtbar viel gottlose Leute und es wurde recht gesündigt. Aber Gott stand doch im Mittelpunkt. Und davon sind diese Dome, die das Stadtbild beherrschen sollten. Und als dann die Reformation kam, da stand Gottes Wort im Mittelpunkt. Es war doch vor 300 Jahren noch so, dass in jedem evangelischen Hause mit Selbstverständlichkeit eine Hausandacht war. Dass ein Hausvater die Bibel aufschlug mit den Seinen und Abschnitt vorlas und sich verantwortlich dafür fühlte. Und dann hat er gebetet und wenn er schlecht konnte, hat er wenigstens Vater unser gestammelt. Na, ich möchte mich fragen, wer von Ihnen noch eine Hausandacht hat und wer von Ihnen noch die Bibel liest. Luthers Lied heißt, das Wort sich sollen lassen stehen. Kennen Sie nicht? Das haben wir falsch verstanden. Wir meinen immer so, das Wort sich sollen lassen stehen, oben auf dem Bücherbrett und ja nicht anfassen. Ja stehen lassen, nicht? So, nicht? Und sehen Sie, da ist nun seit etwa 250 Jahren ein geistiger Vorgang im Abendland geschehen, den man mit dem Fremdwort bezeichnet Säkularisation. Das heißt, Verwirklichung des Lebens. Die Dome stehen noch da, aber sie sind beinahe Fremdkörper. Und in den Großstädten, da sind die Hochhäuser über sie hinausgewachsen. Und wenn man mal durch den Broadway in New York geht, dann kommt die Trinitatiskirche komisch weg neben dem Empire State Building, nicht wahr? Neben den großen Hochhäusern. Das heißt, das öffentliche Leben hat Gott verdrängt. Man kann heute gut christlich, man zahlt Kirchensteuer, man ist getauft, konfirmiert und wird feierlich vom Pastor beerdigt. Man kann trotzdem ein Leben lang leben, ohne Gott auch nur zu begegnen. Das kann man doch nicht. Das kann man. Gott ist aus dem öffentlichen Leben verschwunden. Gott ist aus den Häusern verschwunden. Aus dem Denken der Männer verschwunden. Und der meisten Frauen. Gott ist völlig aus dem Denken der jungen Menschen entschwunden. Sie rechnen gar nicht damit, dass er wirklich Wirklichkeit sein könnte. Und dann sagen sie auch, nun ist da bei uns im Abendland ein Vakuum entstanden. Ja, meine Frau sagt immer, ich soll nicht so viel Fremdwörter brauchen, ich habe eine gescheite Frau. Aber manchmal lassen sie sich so schlecht vermeiden. Ein Vakuum ist ein leerer Raum. Wenn sie also aus so einem Gefäß kann man mit der Luftpumpe Luft herauspumpen, nicht? Dann gibt es einen luftleeren Raum, den nennt man Vakuum. So ist im Abendland ein Vakuum entstanden, wo früher mal das Evangelium war und das Christentum eine Rolle spielte im Leben der Familie, im Leben des Einzelnen, im Leben des Volkes. Der ist nicht mehr da. Und da ist ein Hohlraum. Ist ein Hohlraum. Und nun ist ein physikalisches Gesetz, dass ein leerer Raum nie leer bleibt. Da strömt sofort was nach, wenn sie also, haben sie schon gemacht, ein Ei ausgetrunken. Nicht? Ei ausgetrunken, dann strömt sofort Luft nach, sonst können sie es gar nicht austrinken und so. Es strömt das Vakuum sofort was nach. Und in diesen leeren Raum, in dem früher mal das Christentum war, ich sage noch besser, in dem früher Gott war, den wir allmählich verdrängt haben, ist was anderes eingeströmt. Ich muss in Klammern eben sagen, Sie werden mich fragen, was ist das für ein komischer Gott, der sich verdrängen lässt? Das muss ich Ihnen eben sagen. Gott drängt sich uns nicht auf. Und wenn Sie ohne Gott leben wollen, dann dürfen Sie das. Wenn Sie ohne Gebet und ohne Gottes Wort leben wollen, dürfen Sie das. Gott drängt sich niemand auf. Und er sendet seinen Sohn und gibt in seinem Sohn Jesus ein wundervolles Heil. Aber wenn Sie es nicht wollen, können Sie es lassen. Jesus holt Sie aus Ihrer Armut, dass Sie zu ihn ganz bekehren. Aber wenn Sie nicht wollen, dürfen Sie es lassen. Und Sie dürfen ohne Frieden mit Gott leben, wenn Sie wollen. Nur machen Sie klar, dass dann für die Ewigkeit gilt. Gott drängt sich niemand auf. Und wenn Sie ohne Frieden mit Gott leben wollen, dann dürfen Sie, dann müssen Sie das in Ewigkeit, und das ist die Hölle. Und da werden Sie nicht mehr an Gott erinnern. Da fangen sie von selber an, nach ihm zu schreien, und er antwortet nicht mehr. Ob es eine Hölle gibt, aber gewiss. Und wenn sie sagen, das glaube ich nicht, dann sagen, dann warten wir es ab. In 100 Jahren wissen wir es. Hm? Darüber diskutiere ich nicht mit ihnen. Aber das sage ich ihnen, dass sie Gott gegenüber die größte Verantwortung ihres Lebens haben. Und ein Volk kann Gott verdrängen. Gott drängt sich nicht auf. Dann muss dieses deutsche Grundvolk an seiner Gottlosigkeit kaputt gehen. Das gilt für Völker und Städte und fürs persönliche Leben. Ja, Gott lässt sich verdrängen. Aber schauerlich nicht in Ewigkeit ohne Frieden mit Gott. Das überlegen Sie sich. So, Klammer zu. Ich sage, Gott ist aus unserem Leben verschwunden. Und da ist ein Vakuum. Und das ist erschütterte, in diesen leeren Raum strömt was Neues ein. Strömt ein zum Teil eine furchtbare Vergnügungssucht, eine wilde Erotik, gewisse Geistigkeit. Aber, lieben Freunde, das Interessante ist, es strömt ein neue heidnische Religion. Es strömt ein, das, was ich Aberglaube nenne. Also sehen Sie, das Interessante ist, ich sagte Ihnen, dass ich vor 3 Wochen in der DDR war, Deutsche Demokratische Republik. Und das ist interessant, Sie wissen, das atheistische Staat, das in Schulen und so weiter Gott völlig hinausgetan ist. Und ich habe von allen möglichen Leuten erzählen hören, wie schrecklich Aberglaube eintritt. Bei denen hat man so ein Dorf völlig atheistisch gemacht und plötzlich rennen die Bauern alle zum weisen Mann, lassen ihre Kühe besprechen, lassen ihre Kranken besprechen, pendeln und also so. Da hat man glücklich Christen zum Tod geschlagen und plötzlich kommen die dunklen Mächte. Und das ist eben nicht nur der DDR so, sondern ist bei uns so. Und ich habe heute Abend von dieser Ersatzreligion so ein bisschen zu sprechen, nicht? Da setzen sich die Gebildeten zusammen zu spiritistischen Zirkeln. Sie glauben nicht an den Sohn Gottes, der aus der Ewigkeit kommt, aber sie glauben, dass irgendein Geist sich manifestiert. Darüber lässt sich reden. Dass ein Heiland gekommen ist, der Sohn Gottes, das ist unterm Strich. Aber, dass der Geist meiner Großmutter dreimal klopft, das ist wahrscheinlich nicht so. Oder, wie das töricht ist, das ging mir einmal auf, wie ich noch ein junger Mann war, da war ich bei meiner Mutter zu Besuch, und da kommt eine alte Dame und will meine Mutter besuchen. Ich sage, gnädige Frau, meine Mutter ist nicht da, Sie müssen mit mir vorlieb nehmen. Wir waren damals in Frankfurt, eine sehr kluge, schöne und gebildete Stadt. Wenn meine Jungs nicht da wären, würde ich sagen, es ist die schönste Stadt Deutschlands, aber jetzt sage ich doch, Aalen ist noch schöner. Und ganz in der Spitze marschiert also Essen natürlich nicht. Ja. Seid ihr zufrieden? Das sind Lokalpatrioten, sagen die. Ja, dann schlagen die mich durch. Ja, und da sitzen wir also zusammen und reden miteinander. Und da sagt sie, ich höre, Sie sind Theologe. Ja, das ist doch merkwürdig. Ja, Sie sind doch ein gebildeter Mann. Sie können den halben Faust auswendig. Und da können Sie, wissen Sie, die Bibel einfach so glauben. Ja, sage ich, alles glaube ich, vom ersten bis letzten Wort. Und vor allem glaube ich, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Ach, sagt sie so, überlegen lächelnd, das ist doch für einen gebildeten Menschen wirklich überwunden. Nun ärgerte mich das, aber man kann seinen Gast auch nicht beleidigen, verstehen Sie? Meine Erziehung hat Tausende gekostet und da muss man sich dementsprechend benehmen, nicht? Und da wollte ich das Gespräch auf was anderes bringen und sage, darf ich mal fragen, welche Frau, wie geht's Ihnen denn gesundheitlich? Toll, sagt sie, wie können Sie sowas fragen? Was sage ich, schön. Das war das. Da sagt sie, das fragt man nicht. Damit führen sie Krankheit herbei. Wenn ich nicht gleich auf Holz geklopft hätte und toi 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 gesagt hätte, hätte mir ihre Frage Unglück gebracht. Sage ich. Dass der lebendige Gott seinen eingeborenen Sohn schickt, der für mich stirbt, um meine Sünde wegzunehmen. Diese herrliche Botschaft, da sind sie drüber raus. Aber solch ein ausgekochten Unsinn, das Teufel bei sie, sie ging beleidigt weg, es ging durch sie, nicht? Aber sehen Sie, in welcher Form ist dieser Ersatzknaube bei Ihnen eingedrungen? Er hat tausend Formen. Da hat jemand ein Traumbuch. Da hat der andere das sechste Buch Mose. Da geht man in irgendeiner Not zu der Kartenlegerin. Da lässt man Horoskop stellen. Oder hält wenigstens eine Zeitung, wo es drinsteht. Ich weiß von einer großen Zeitung, die das Horoskop, also Zeitschrift, die das Horoskop vergessen hatte. Dann kam aber unablässig Anrufe in Redaktion und Berge von Briefen. Wir bestellen sie ab. Und nun war der Mann, der das Horoskop schrieb, krank geworden. Und da war der Redakteur in Verzweiflung. Und er hatte einfach alte Nummern rausgesucht, das Horoskop da reingeschrieben. Und die Leute waren zufrieden. Ja. Ich denke an die Maskottchen, an die Autos, wo vorne der Bambi, oder eher in so ein Figürchen sattel. Oder an die Jungs, die so immer so ein kleines goldenes Kettchen mit so einem Ding da tragen. Ich komme von einem großen Sommerlager mit 400 jungen Burschen. Wenn ich so baden sah, einmal dieses Kettchen, ich sag, Mann, was ist das? Oh, das bedeutet nichts. Ich sag dann, tu mir den Gefallen, tu's weg. Das ist nämlich ein Amulett. Und das soll dich schützen vor Gefahr. Och, so verstehe ich's ja nicht. Für mich ist das nur, ich sag dann, tu's doch weg. Nee, das kann ich nicht. Warum nicht? Ja, das hat mir ein Freund geschenkt und den müsst ihr erst fragen. Aber der ist in München. Ach, ich sag, dummes Zeug, das Ding weg. Nein, ich kann es nicht. Da sage ich, siehst du, wie das Amulett ist? Du kannst auf einmal schon nicht los davon. Ich sage, Leute, hören Sie mal in Ihrem Auto, dieses dumme Ding davon, das ist ein Amulett. Das ist Gottersatz. Und meinen Sie, Gott heilt sich, dass er sagt, also 50% darfst du auf so ein Bambi vertrauen und 50% mit mir? Das tut mein Gott nicht. Entweder reden Sie mit Gott und lassen Sie im Auto von dem beschützen, oder trauen Sie auf Ihren Bambi, das sagen Sie, da denke ich mir gar nichts, weil das ist nur Verzierung. Das sage ich, Bambi, dann tun Sie es doch weg. Hören Sie mal auf. Wenn da ein heißes, glühendes Eisen ist, und ich sage, ja, ich denke mir nichts bei, ich will es als Passierstoff benutzen. Dann verbrenne ich mir doch die Pfoten dran, finden Sie nicht? Und wenn Sie ein Amulett nehmen und sagen, ich denke mir nicht bei, dann ist es deshalb doch Amulett. Und was das bedeutet, werde ich Ihnen gleich erklären. Die Sterne, das Horoskop, Herr Pastor, sagt mir ein. Herr Pastor, spotten Sie nicht drüber. Es ist was dran. Herr Pastor, ich habe ein krankes Kind gehabt. Da ist ein weiser Schäfer bei uns. Ich habe das Kind hingebracht. Der hat es besprochen. Die erste war ein Nachtbus. Das Kind war sofort gesund. Herr Pastor, es ist was dran. Wie oft ich das gehört habe. Wie oft habe ich geantwortet, ja, ist was dran, eure große Dummheit ist da dran, nicht, die sich von jedem Hans Wurst ausbeuten lässt. Nein, nein, Pastor, es ist wirklich mehr dran. Es ist was dran. Und sehen Sie, jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Frage, ist da was dran? Ding. Eins und jetzt habe ich zuerst gesprochen. Jetzt wieder zweites. Ist da was dran? An dem Amulett, an dem Ding im Auto, an dem Besprechen, an dem Horoskop, an dem sechsten Buch Mose, an dem Kartenlegen, an dem Spiritismus, an dem Toi 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 von der Frankfurter Oma. Ist da was dran? Und darum sage ich, ja, ist allerdings was dran. Es ist nicht nur Spiel. Das ist das Unheimliche. Meine Freunde, so gewiss es Gott gibt, so gewiss gibt es Mächte aus dem Abgrund. Und wer das heute nicht merkt, der muss ja blind sein. Nur ein Beispiel. Glauben Sie, dass im ganzen Erdenrund ein Mensch Krieg möchte? Wirklich nicht, empfinden Sie nicht. Und es ist noch nie so grausam auf den grausamsten Krieg gerüstet worden wie jetzt. Spüren Sie nicht, dass wir getrieben werden, dass wir gar nicht mehr den Krieg in der Hand haben? Ich will mir Namen nennen, es gibt einen Teufel. Der ist nicht so mächtig wie Gott, er ist ein abgefahrener Engel. Aber er ist da. Und wenn Sie mich fragen, ist da was dran am Horoskop und am Traumbuch und am Spiritismus und dem Toi 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 und an dem Automaskottchen, dann sage ich, ja, ist was dran. Sie haben anstelle Gottes die Religion des Teufels gewählt. Sie haben anstelle Gottes die Religion des Teufels gewählt. Das ist dran. Sehen Sie, es ist für mich gar nicht die Frage, ob was dran ist oder nicht. Mir ist ganz klar, dass wir immer mehr in diese dämonischen Mächte hineingeraten. Nicht? Eine Welt ohne Gott wird vom Teufel besetzt. Und das möchte ich mal sagen, wenn Sie sagen, ich glaube auch an Gott, ich glaube an Herrgott, dann möchte ich Ihnen sagen, der Teufel glaubt auch an Gott. Der Teufel ist kein Atheist. Der Teufel ist kein Atheist. Der Teufel weiß genau, dass Gott da ist. So glauben, dass Gott da ist und seine Gebote mit Füßen treten und sein Heil verachten. Das ist schlimmer als Gottes Leugnung. Das ist eine Welt ohne Gott und eine Welt ohne Gott. Besetzter Teufel. Und sehen Sie sich da nochmal. Es ist nicht die Frage, ob was dran ist. Es ist an den Dingen was dran. Und es sind eine Menge Menschen hier, die sind einfach unter die Gewalt finsterer Mächte geraten. Ein Leben ohne Gott hat der Teufel die Hand im Spiel. Warum die viele Trunkzucht? Warum die viel Arik? Sehen Sie, es ist die Frage nicht, ob was dran ist, sondern was es bedeutet. Und damit bin ich am dritten Punkt. Was bedeutet denn das, dass die Finsternismächte so eine Rolle spielen? Was bedeutet das für unser Leben? Lassen Sie mich das kurz zeigen und ich hoffe, wir fühlen uns getroffen. Eine Welt ohne Gott, die der Teufel besetzt, Menschen, die nicht mehr im Frieden mit Gott leben, kommen wir in die Gewalt des Teufels und das bedeutet zunächst unerhörte Friedelosigkeit. Und das ist das Kennzeichen von alten Jungen heute, diese grauenvolle Friedelosigkeit. Nicht? Man kann die Ferien schon nicht 3 Tage an einem Platz bleiben, ins Auto und weiter und weiter und weiter, nicht? Und wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, völlig nervös, aber ehe man Mandel aussieht, Radio andrehen, Krach muss in der Bude sein, nicht? Krach muss in der Bude sein. Ich sehe das Hotels, die dort mit Autos, die meinem Hotel vorfahren, das, die kommen allmählich mit Musik an. Wer schrecklich 5 Minuten am Steuer des Autos mit sich selber allein. Wer fürchterlich. Gott sei Dank kann man auch da noch zum Motorkrach, Radiokrach ins Auto tun. Wie herrlich. Ich bin durch Krankenhäuser gegangen. Früher war das Stille haben kranken Gott begegnen müssen. Heute hat er Gott sei Dank einen Kopfhörer oder einen Lautsprecher und kann bis zur letzten Minute noch Schlager hören. Man stirbt heute mit Morphium und Schlager, damit man ja Gott nicht begegnet. Und seien Sie überzeugt, eine Sekunde, wo Sie den letzten Atemzug getan haben, gehen Sie vor dem heiligen Gott mit all Ihrer Sünde. Aber diese Friedelosigkeit, man sehen, dass man einfach nicht mehr allein sein kann. Ah, ich habe einen Freund, der war mal eingeladen bei einem ganz reichen Industriellen, der eine wundervolle Villa bewohnt. Großes Fest, 100 Gäste, es ging rund, wissen Sie, es ging rund. Und da tritt mein Freund zum Getümmel der Gäste, den Chef des Hauses, stößt mit ihm an und sagt, Herr Generaldirektor, Sie haben es gut. So ein Besitz, gesund und reich und nette Familie. Und da ist ein Augenblick still und dann sagt dieser glückliche Mann, ja, ich hab's gut. Dieser Besitz und die einflussreiche Stellung und die nette Frau und so nette Kinder. Ich hab's gut. Aber fragen Sie mich bitte nicht, wie es hier drin aussieht. Und damit schlug er ganz verzweifelt auf seine Brust. Fragen Sie mich nicht, wie es hier drin aussieht. Und wenn ich so junge Burschen sehe, die so großartig daherkomme, sage ich, ich glaube, dass du ein Putzkerl bist, aber ich darf dich nicht fragen, wie es hier drin aussieht. Und ich kenne Frauen und Männer, die treten mir entgegen, Herr Pastor, ich tue recht und scheue niemand und alle 5 Jahre gehe ich an meine Kirche und wir sind fantastisch fromme Leute. Da sage ich, allerhand großartig, aber ich möchte sie nicht fragen, wie es hier drin aussieht. Die Welt ohne Gott ist friedelos, wie ein ungestümes Meer, sagt die Bibel. Es gibt ein grauenvolles Wort im Propheten Jeremia, das heißt, du musst erfahren und inne werden. Du musst, dem können sie nicht entgehen. Du musst erfahren und inne werden, wie es Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott verlassen und ihn nicht fürchten. Jammer und Herzeleid. Welt ohne Gott ist friedelos und ist voll Angst. Lesen wir nur die Zeitung. Wir sind sehr aufgeklärte Leute. Wir brauchen kein Heiland mehr. Nicht? Wir haben Gott abgesehen. Wozu brauchen wir eine Kirche? Wenn 10% der Hamburger, der evangelischen Hamburger, in die Kirche gehen, dann werden die Kirchen überfüllt, sie sind aber leer. Der Erfolg ist, nun leben wir von der Angst. Von der Angst vor Krankheit, vor Lust, vor der Atombombe, vor nicht. Die Weltangst, sagen die Psychiater und Philosophen. Die Angst ist der Urzustand des Menschen. Nicht. Welt ohne Gott lebt in Angst. Die Welt ohne Gott ist entsetzlich haltlos. Wie sind wir, erlauben Sie sich offen reden, labil und haltlos geworden auf dem Gebiet des Sexuellen? Gucken Sie sich das doch an. Wo ist denn noch jemand, der rein ist? Wir wissen, es wäre schön, strahlende Reinheit. Aber wir können das ja. Da ist eine Sekretärin, die liebt ihren Chef und hat ein ehebrechendes Verhältnis mit ihm. Ich sage, Fräulein, warum brechen Sie die Ehe ein? Sie machen die Ehe kaputt und Sie machen Ihr Leben kaputt und machen das Leben des Mannes kaputt. Hören Sie auf. Da sagt sie, ich kann doch nicht. Ich liebe ihn doch. Ich kann nicht. Aber wenn diese große Versammlung ehrlich Räche, was mit dir los ist, dann wird ein Schreier zum Himmel gehen. Wir müssen das Recht mehr, aber wir können nicht. Das ist Welt ohne Gott, das ist Welt unter Teufel verkauft. Die Unfähigkeit zum Glauben, die Unfähigkeit zum Gebet und vor allem die Unfähigkeit, den Nächsten noch überhaupt Kontakt zu kriegen. Wir leben alle völlig einsam in den Großstädten. Jeder Arzt sagt ihm, der Mensch leidet an Kontaktschwäche. Der Mensch leidet an Gott, er ist ein Leben ohne Gott, da kann auch den Bruder nicht mehr sehen. Und da leben wir alle nur für uns. Ich stelle einem Hause, ich sage, hören Sie, hier wohnen 7 Familien. Ist da die Familie Meier, ich sehe da kein Schildchen. Dann kriege ich die Tür vor die Nase zugeknallt und gesagt, das wissen wir nicht, wir kümmern uns um niemanden. Und das kann ich jeden Tag 5-mal hören. Versehen. Man weiß nicht, wer im Hause wohnt. Kümmert sich um niemand. Das ist Welt ohne Gott. Kam man in so ein Arbeits-, in so ein Bergmannslager und wollte Besuch machen. Und da habe ich an der Tür so ein 20-jährigen Bergmann. Sag, und da guckt er mich so an. Ich sag, ich wollte Sie mal besuchen. Ja, was wollen Sie denn? Ich sage, ich bin der evangelische Pfarrer. Ja, was wollen Sie denn? Da habe ich laut gelacht und gesagt, weißt du, wie du mir vorkommst? Wie ein Tiger im Dschungel, der auf einmal einen Menschen sieht und knurrt, was willst du von mir? Ja, so sind wir doch, ja, wenn er an die Haustür kommt, ja? Sind Sie nicht so? Das ist Welt ohne Gott, dass ich auf dem Nächsten nicht mehr sehen kann. Adi, Freunde, wir sind sehr arme Leute. Im Vakuum hat sich viel eingerichtet. Und sehen Sie, jetzt ist meine Botschaft die. Wenn ich nur das zu sagen hätte, wollte ich nicht nach Aalen kommen. So schön es ist. Aber nun kommt meine Botschaft. Gott hat in diese Welt, die verstoßen hat, die weggelaufen ist, die sich dem finsteren Mächten ergeben hat, einen Befreier hereingeschickt. Einen göttlichen, einen von ihm beauftragten und legitimierten Befreier, der heißt Jesus. Es kann man gar nicht laut genug sagen, dass das die aufregendste und atemberaubendste Botschaft ist, dass in dieser hilflosen, dämonisierten Welt, die sich jetzt an Aberglauben hängt, an Maskottchen, und toi toi, immer noch ein Heiland ist, als Erlöser, als Erretter von allen finsteren Mächten. Jesus ist kommen und springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er der Sohn Gottes. Er macht recht frei, bringe zu Ehren aus Sünde und Schande. Jesus ist kommen, nun springe die Bande. Ich muss davon reden. Meine Freunde, ich lege Ihnen heute Abend Leben und Tod vor. Ob Sie aus dem ganzen Murks und Schuld und Verfehltheit und Obskurität Ihres Lebens rauskommen wollen, indem Sie es wagen, Eigentum dieses von Gott gesandten Erlösers zu werden. Dazu ist aber männlicher Schritt nötig. Mit ein bisschen religiösem Interesse ist da nicht viel gemacht. Neulich sagte mir ein Mann, den ich einlud, ich bin religiös nicht interessiert. Da habe ich gesagt, ich auch nicht. Also ernsthaft, ich auch nicht. Bin religiös total uninteressiert. Aber dass Gott die Wand zerbricht, die uns von ihm trennt, und in diese dämonische teuflische Welt seinen Sohn sendet, und dass der am Kreuz irgendeine Erlösung schafft, daran bin ich interessiert. Aber enorm. Ich bin an Religion und Gefühlen und Tätigkeiten nicht, also, sondern ich bin daran interessiert, dass Gott Tatsachen geschaffen hat, die wir endlich gefälligst zur Kenntnis nehmen sollten. Es gibt ein Heiland, ein Erlöser, ein Seligmacher. Warum gehen Sie ran vorbei? Ich sage nochmal, Sie dürfen es, aber auf eigene Gefahr, ne? dieser Jesus ist ins Reich der Finsternis eingebrochen. Es gibt eine fantastische Geschichte in der Bibel, das ist ein hoher Berg, und auf dem Berg steht die personifizierte Macht des Bösen, der Satan und der Sohn Gottes neben ihm. Und da streckt der Teufel die Hand aus, und er ist ein großer Schwindler, und zieht Vorhänge weg, und dann sieht Jesus die Welt nicht, wie sie ist, wie wir sie gern hätten. Und all ihre Herrlichkeit, er sah nicht Schlachtfelder und nicht Gefängnisse und nicht Krankenhäuser und nicht Krebskranke, sondern er zeigt ihm Schlösser und Parks und herrliche Landschaften und glitzernde Städte und schöne Menschen und alles das zeigt er ihm und sagt, und das gebe ich dir, wenn du niederfällst und mich anbetest, denn mir ist alles übergeben. Und Jesus widerspricht ihm. Die Geschichte ist mir sehr wichtig. Zum Verständnis der Welt, damit man keine Illusion hat. Mir ist alles übergeben. Und Jesus widerspricht mir. Und nun stehe ich heute da und sage, aber ich nicht. Und es sind Menschen hier, die sagen mit mir, ich will ihm auch nicht mehr übergeben. Warum nicht? Weil wir jetzt Jesus gehören. Wir sind dieser Macht der Finsternis nicht mehr übergeben. Wir brauchen diese Ersatzreligion nicht. Wir leben auch nicht mehr in Angst. Wir leben auch nicht mehr in Friedlosigkeit. Uns kann der Teufel nichts mehr tun. Wir sind nicht übergeben. Warum? Weil wir Jesus gehören. Das ist eine große Sache. Das ist das Größte, was Sie erleben können. Und ich will, es sitzen Leute hier, die sind neugierig und sagen, wollen den Pastor ruhig mal anhören. Nicht? Hören Sie. Ich meine es ernst. Riskieren Sie es mal. Einfach den Schritt über die Grenze zu tun. Aus der Angst in die Freudigkeit, aus der Friedelosigkeit in den Frieden, aus der Schuld in die Vergebung der Sünde. Das gibt Jesus. Und nun muss ich ihn vor ihre Augen malen, wie er am Kreuz hängt. Gehen Sie mit mir nach Golgatha, der Hügel, und der Rat, das Kreuz, das blutige Kreuz. Rechts hängen Verbrecher, und links hängen Verbrecher, die gehen es nicht an, der in der Mitte. Der Mann der Dornenkrone, o Hauch voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Hauch zum Spott gebunden wie einer Dornenkrone. Der in der Mitte stirbt für sie. Und wenn sie es wagen, ihm ihr Herz und Leben zu geben, aus aller Schuld und Dunkelheit heraus, dann haben sie den Schritt getan aus der Teufelsreligion in den Frieden Gottes. Es gibt eine köstliche Geschichte von einem Mann aus meiner Gegend, ich komme aus dem Rheinland, der hieß Gerhard Terstegen, den Namen haben Sie vielleicht gehört, das war ein Niederdichter, der hat 18. Jahrhundert, der hat das Lied gedichtet, später die Macht der Liebe und so, hat den Namen gehört, Terstegen, ja, fein, dass ihr Württemberger doch auch Terstegen kennt. Ja, ich will dich lieben, meine, nee, später die Macht der Liebe, so, und groß wird die, Peter, ja. Naja, also gut, es wissen schon sein. Und dieser Terstegen, der lebte in Mühlheim, da steht sein Haus noch, von wunden Person. Wenn Sie mal nach Mühlheim kommen, gucken Sie sich mal an. Und da hatte er so eine Art Kloster eingerichtet für junge Männer, so ein Gemeinschaftshaus in Heiligenhaus. Das ist so einige Stunden davon. Im Auto, eine halbe Stunde. Und damals gab es keine Autos und ein Ritt der Terstegen, so heißt es in den alten Berichten, auf einem frommen Rösslein jede Woche einmal von Mühlheim nach Heiligenhaus. Ein frommes Rösslein heißt eines, das nicht ausschlägt, nicht? Und da reitet er mal durch den Wald und auf einmal springen aus dem Wald raus so Marodeure da gab ein Krieg zu Ende und die Soldaten, die wussten nicht, was sie machen sollten, die entlassen, springen aus dem Wald zu ein paar Marodeure, auf ihn los, halt, legen Gewehr auf ihn an, bleib er stehen, gib er sein Geld raus. Und dieser schlichte, eingezogene Mann reitet einfach gelassen weiter. Trotzdem da so ein Dutzend wilde Kerle um ihn stehen, von denen wir alle aufs Tiefste erschrocken werden. Er reitet weiter. Und da kriegen die Wut und einer springt auf ihn zu, packt das Wetter am Zügel und schreit, zum Teufel kann er nicht hören, er soll stehen bleiben. Und da streift dieser Tierstiege den Mann durch die Hand vom Zügel und sagt, mir hat der Teufel nichts mehr zu geben. Und reitet weiter. Und keiner wagt ihn anzupassen. Und verstehen Sie an dieser kleinen Geschichte, also das deutlich davon, was Christsein heißt, ja? Mit Versuchungen und Aberglauben, Horoskop, das sind die Horoskope. Wir haben die Sterne und die Teufelsreligion nichts mehr zu sagen. Haben Sie Angst und Maskottchen ins Auto? Mir hat der Teufel nichts zu sagen. In meinem Auto liegen die Kerubinen und beschützen mich. Ja, das dürfen Sie auch haben. Wenn Sie diesem gekreuzigten Jesus gehören und ihm all Ihr verfehltes Leben und all Ihre Sünde und Schuld und Schmutz kommen Sie endlich in sich bringen, dann haben Sie es auch. Jetzt stehe ich wieder vor der Frage, ob Sie mir noch 5 Minuten zuhören können. Ja? Sehen Sie, ich müsste nämlich eigentlich noch einen Punkt eben behandeln. Sie sollen an Jesus glauben. An Jesus glauben. Und glauben, wie macht man das? Wie macht man das, nicht? Das werde ich auch gefragt. Also Pastor Busch, ich möchte wirklich glauben, wie soll ich das machen? Da sage ich, gut, ich will es Ihnen ganz praktisch sagen. 1, 2, 3. Glauben, wie macht man das? Erstens, man nimmt's mal zur Kenntnis, dass die Bibel sagt, dass wir Sünder sind und Versöhnung brauchen. Man nimmt's zur Kenntnis, dass ein heiligen Gott hält, der gibt, der mal Gericht hält. Man nimmt's zur Kenntnis, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um Sünder zu erretten. Man macht Schluss mit seinem Mischmasch-Religiosität. Wissen Sie so, stundenlang Äpfeln drüber. So, ich zahle ja auch Kirchensteuer. Wissen Sie, wir gehen zwar nicht in die Kirche und wir haben eine andere Religion, aber wir glauben auch an Herrgott. Wir haben zwar ein Maskottchen, nicht wahr? Aber Kirchen gehen tut's ja auch nicht und ein Regenschirm ist auch ganz schön und so weiter und so weiter. Meine Freunde, machen Sie Schluss damit. Und nehmen Sie mal Kenntnis davon, dass Gott was getan hat zu unserem Heil. Gleich nach dem Kriege kamen junge Soldaten zurück, die hatten Notabitur gemacht, das wurde nicht anerkannt. Und da mussten die noch ein halbes Jahr in die Penne und Abitur nachmachen. Und da sollten die Religionsunterricht kriegen. Das waren Fliegerhauptmänner gewesen und wissen Sie, und also Reiter und im Pulverdampf in Russland auf der Schulbank mit abgebrannten Uniformen. Und da hat der Religionslehrer also angefangen, er wollte ganz modern sein und sagte, der Mensch stammt vom Affen ab. Und da haben sie gesagt, das haben wir schon gemerkt und haben rausgeschmissen. Und dann kam der Direktor und sagt, Pastor Busch, wollen Sie es nicht? Ich sage, ich habe Angst vor diesen Brüdern. Ich bin also eine zarte Seite Natur und ich habe etwas Angst. Ach, Pastor, tun Sie es gut, sage ich, ich gehe also hin. Und so gehe ich eines Tages in die Klasse, 15 solche Schläger sitzen da. Misstrauisch. Wollen Sie Religionsunterricht halten? Scheiß toll. Ja, Pastor, hören Sie mal. Die Bibel ist ja voll Widersprüche. Und nun kamen gleich so 3 Widersprüche. Und einer sagt, wie wissen denn das? Der biblische Mensch, wir haben Gott geschaffen und wir wissen, der stammt vom Affen ab, das können Sie doch sehen, nicht? Da haben Menschen bloß anzugucken, da wissen wir es doch nicht. Und der Dritte, der sagte, hören Sie mal, wo ist denn eigentlich Gott? Wie hoch ist der Weg? Und so wurde ich mit Fragen überfallen. Da habe ich gesagt, jetzt ist er da. Schluss. Hört mal, der lebendige Gott hat sich bezeugt. Er hat sich bezeugt und sein Gebot gegeben. Und dann hat er sich bezeugt und seinen Sohn gesagt. Und ehe ihr hier losquatscht, müsst ihr von den Taten Gottes zu unserem Heil erstmal Kenntnis nehmen. Bringt nächstes Mal die Bibel mit, dann lesen wir einfach die Bibel. Und ich will keine Frage hören. Und dann brachten die Bibel. Und dann fingen wir an zu lesen. Von der Schöpfung an. Das war eine Stunde, wie wir die Kreuzigung Jesu lasen. Und gleich hinterher die, noch in einem Zug die Auferstehung. Da bewegte sich die Städte. Das haben wir nicht. Gott kommt uns entgegen und sucht uns. Da ist ein guter Hirte, der sucht mich. Mensch, haben wir nicht gewusst. Das ist erst geglaubt. Wie macht man das? Fangen Sie mal an, die Bibel zu lesen. Vorurteilslos. Lesen nicht nur so dämliche Tatsachenberichte in Krieg und Konstanze. Ich war Hitlers Kammerdiener, ich war Hitlers Steuerfrau. Sondern lesen Sie mal das Johannesevangelium, bitte. Ja? Lesen Sie mal das Johannesevangelium. Vorurteilslos. Fangen Sie morgen, heute Abend noch an. Morgen früh kannst du spät sein. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass Gott für uns seinen Sohn gesandt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn, den einzigen, gab, auf dass alle, die sich dem anvertrauen, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das Zweite, was sie tun müssen, um zum Glauben, kommen sie ins Licht. Ins Licht. Werfen sie ihre Maskottchen und Zauberbücher weg. Kommen sie ins Licht und sagen sie Gott mal ihre Sünden. Ich, Ehebrecher. Ich, Diener. Ich, Lügner. Hören Sie auf, so im Finstern zu bleiben. Der verlorene Sohn ging nach Hause und sagte, Vater, ich habe gesündigt. Da kam man ins Licht. Wollen Sie nicht heute Abend vor Gott ins Licht gehen, ganz allein? Dann wird das Kreuz Jesu vor sich gestellt und Sie erfahren, sein Blut macht alles rein, macht mich rein von aller Schuld. Und das Dritte, liefern Sie sich diesem Herrn und König aus. Wer es getan hat, hat es noch nie bereut. So, nun muss ich schließen. Sie sehen, mir geht's Herz durch und dann müssen alle wahrscheinlich zu lange reden. Wir machen jetzt gut und singen das Lied Nummer 2. Nun aufwärts froh den Blick gewandt. Ein paar Minuten Geduld, ich muss ihn versagen. Unser Heiland, ich danke dir, dass du gekommen bist, die Werke Satans zu zerstören. Und das weißt du, wie viel Satans Werke in unserem Leben sind. Und wie hier viele sind, die nach Erlösung schreien. Öffne ihnen den Mund, dass sie ins Licht kommen und dir ihre Sünde und Schuld bringen. Und gib, dass das Kreuz vor uns gestellt wird, als das Freiheitszeichen unseres Lebens. Und Herr, wir stellen uns alle unter deine segnenden Hände. Amen.